Ich würde dann noch, falls jemand noch eine Adresse da haben möchte, für, dass er Ausländer zugesendet bekommt, ich gebe da so eine Liste durch. Ist jemand, der das machen möchte, oder wenn eh alle bekannt sind, ich gebe es einfach durch.
Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich, wieder hier zu sein bei Ihnen. Wieder ein ganz neues Thema. Im letzten Jahr hatten wir über die Wärme und das Ich gesprochen. Das ist auch etwas, was uns sehr zentral angeht. Und heute geht es eben um das Thema des Grals, des heiligen Grals. Wir wollen ein bisschen schauen, was ist denn das eigentlich jetzt, auch abgesehen von der äußeren Überlieferung, die es gibt, was ist das als innere Kraft? Was ist das als inneres Erlebnis? Wie können wir es in unserer Mitte finden, in unserer individuellen Mitte, vor allem aber auch in unserer gemeinsamen Mitte? Also das heißt, es ist eine soziale Gemeinschaft. Das ist auch sehr wichtig. Der Mensch ist eigentlich umso mehr Individuum, je mehr er sich auch in eine Gemeinschaft stellen kann, ohne sich zu verlieren dabei, sondern zu geben und zu nehmen. Das sind Dinge, die eben bei diesem Gralsthema sehr wichtig sind. Wenn wir vielleicht trotzdem kurz ausgehen von der historischen Überlieferung, Sie werden das meiste davon kennen, die Gralsgeschichte ist sehr, sehr bekannt und sehr populär durch Richard Wagners Parsifal zum Beispiel oder eben durch den Parsifal von Wolfram von Eschenbach. Ich weiß nicht, wie viele ihn gelesen haben, ist ein ziemlicher Schmöker, aber es ist auch sehr schön geschrieben. Wenn man es vielleicht übersetzt in die heutige Sprache liest, ist es etwas leichter, ist es im Mittelhochdeutschen noch zu lesen, da ist es ein bisschen schwieriger, aber authentischer vielleicht. Ja, worum geht es dabei? Was ist der Gral? Also in den Erzählungen gibt es dazu Verschiedenes. Ein gemeinsamer Zug, der sich herauskristallisiert hat aus den ganzen Überlieferungen, ist, es sei das Kelchgefäß, in dem das Blut Christi aufgefallen wurde, auf Golgatha bei der Kreuzigung. Das ist der eine Strom, den es gibt, der eigentlich in der ursprünglichen Gralserzählung noch nicht drinnen war. Also der noch nicht drinnen war bei Quentin de Troyes zum Beispiel oder bei Wolfram von Eschenbach ursprünglich. Den hat erst später Robert de Boron hineingebracht. Das sei also Josef von Arimathea, der unter dem Kreuz gestanden sei, habe in der Gralsschale das Blut Christi aufgefangen und er habe dann später diese Gralsschale eben ja, an verschiedene Orte gebracht. Welche das sind, das wird sehr unterschiedlich überliefert. Also man findet heute in der Überlieferung sehr viele Orte, die mit dem Gral in Verbindung gebracht werden. Guten Abend. Das ist also die eine wichtige Geschichte, also diese Beziehung zum Blut Christi ist ganz wichtig. Die andere Erzählung ist eben die, der andere Erzählstrang ist der, den man bei Wolfram von Eschenbach findet oder auch bei Quentin de Troyes, dass es die Gralsburg gibt und dass dort Gralsritter sind. Die Burg wird beherrscht von einem König, dem Gralskönig, der bei Wolfram von Eschenbach erstmals als Amfortas genannt wird, bei Quentin de Troyes heißt er der Fischerkönig. Und dieser König ist leidend. Er ist leidend und sein Leid wird aber gelindert durch das Mahl, das er aus dem Gral bekommt, also das Gralsmahl, das ihm gereicht wird. Das also eine frische Lebenskraft erweckt. Und Parsifal, der Held der Geschichte, kommt zunächst einmal relativ unversehens in diese Gralsburg hinein, also er findet zufällig, könnte man sagen, den Weg dort hinein und sieht dieses ganze erstaunliche Geschehen, das sich abspielt. Er sieht also den verwundeten König, der also schwer leidet, er sieht, wie der Gral hereingetragen wird, und er versäumt aber zu fragen, was das alles bedeuten soll. Und er versäumt vor allem auch zu fragen, woran der König leidet, was denn da los ist. Das auch deswegen, weil man ihm vorher gesagt hat, ihm eingeschärft hat, stell keine unnötigen Fragen, also halte dich zurück. aber es war in dem Fall etwas verfehlt. Jedenfalls am nächsten Morgen, wie er aufwacht, ist der ganze Saal leer, niemand da, sein Pferd steht gesattelt draußen und er reitet halt dann weg, weil er findet niemand. Und dann gibt es einen langen, langen Weg, bis er irgendwann einmal wieder nach vielen, vielen Abenteuern zurück zur Gralsburg findet. Also das heißt, die Geschichte hat den Zug drinnen, es ist anfangs scheinbar relativ leicht, dorthin zu kommen und einen Blick zu erhaschen, aber wenn man nicht innerlich vorbereitet ist, die richtige Frage zu stellen, dann nimmt man nicht das Richtige mit davon und bewirkt auch nicht das Richtige damit. Sondern dann beginnt ein eigentlich erst der mühevolle Weg, diese Kraft wirklich zu finden, so dass man sie sich aneignen kann, dass sie die eigene Kraft wird. Das steckt irgendwo dahinter. Also das heißt, der Gral ist etwas, die Kraft des Grals ist etwas, das man sich mühevoll in Wahrheit erarbeiten muss. Und ein Weg, der auch mit vielen Gefahren verbunden ist, Gefahren vor allem insofern, als man eben vom Weg abkommen kann, vom rechten Weg abkommen kann. Also es ist nicht immer sicher, dass man den Weg ins Licht findet, sondern er führt unter Umständen auch manchmal in die Dunkelheit. Und bei Wolfgang von Eschenbach ist das wunderschön, gleich wie die Geschichte anfängt im ersten Buch, macht ein Bild dazu und das Bild ist die Elster mit ihren zwei Farben, schwarz und weiß. Und das ist bezeichnend dann für die ganze Geschichte. Es ist eigentlich das Weiße, das Helle, das Licht nicht zu haben, ohne dass man auch die Finsternis bewältigt. Also das heißt, es ist auch ein Weg der Prüfungen. Und einerseits ist der Gral oder die Kraft des Grals eine Kraft, ein Geschenk, das man bekommt. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, wozu man etwas tun muss, um reif und bereit zu sein, dieses Geschenk zu empfangen. Also das heißt, es nicht innerlich zurückzuweisen. Das ist nämlich die große Schwierigkeit daran. Wir schätzen oft die Dinge nicht, die wir eigentlich benötigen und weisen sie zurück, weil wir halt noch nichts anfangen können damit. Und nicht mehr im geistigen Streben, ich glaube, überall im Leben ist es wichtig, man kommt auf Dinge drauf, wenn man die richtige innere Frage hat. Wenn einmal etwas fraglich wird, so werden die größten Entdeckungen gemacht in der Welt im Grunde. Die werden dort gemacht, wo alles selbstverständlich eigentlich ist und 100.000 Menschen das schon gesehen haben und einer sieht das an und sagt, wieso ist denn das so? Ich verstehe das nicht, wieso? Also der Newton mit seinem berühmten Apfel, der vom Baum fällt und der dann die Gesetze der Schwerkraft daraus abliest, haben sicher schon Millionen Menschen Äpfel von Bäumen fallen sehen. Aber zumindest der Legende nachgeht. So ist ihm jedenfalls etwas aufgefallen. Oder moderneres Beispiel aus der Chemie, es gibt also organische Halbleiter, also Kunststoffe, die elektrisch leitend sind, die sind per Zufall entdeckt worden. Ein Chemiker hat im Labor was gebastelt und versehentlicherweise die tausendfache Menge eines Katalysators dazugegeben, der das Ganze tun soll. Und dann ist das Ganze nicht das geworden, natürlich, was es werden sollte. Der Kolben war ziemlich schwarz und alles verkohlt drinnen. Aber er hatte einen silbrigen Beschlag. Jeder andere hätte den Kolben wahrscheinlich weggeschmissen und gesagt, gut, ist daneben gegangen, ich mache es morgen besser. Der hat sich gedacht, wieso ist das silbrig? Eigentlich sind da Kunststoffe oder sowas drinnen, wieso ist das silbrig? Das ist elektrisch leitfähig, wieso ist das so? Und so ist man in die Richtung gekommen. Es ist halt ein ganz großer Entwicklungszweig in der Wissenschaft. Das ist also was so aus den letzten 20, 30 Jahren, diese Geschichte. Also innere Fragen stellen. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig bei den Dingen, die uns ganz im tiefsten Inneren angehen. Da wird es nämlich immer schwieriger. Weil alles, was man äußerlich sieht, ist noch leichter zu hinterfragen als das, was da drinnen in uns steckt. Wenn ich frage, was ist das Ich, jetzt ganz individuell gesehen, was ist mein Ich, was ist das eigentlich? Ich meine, wir kennen das Wort, jeder kennt es und jeder verwendet es alltäglich. Aber wer bin ich eigentlich? Wirklich in meinem Tiefsten. Ich kann sagen, ich bin da und dort geboren, habe die und die Eltern, habe die und die Schulausbildung gemacht, den und den Beruf ergriffen, habe diese oder jene Hobbys oder wie man das heute sagt. Ist das schon das eigentliche Ich? Oder ist es noch was Äußeres? Aber was ist es dann, dieses Ich? Eigentlich, so, wenn man sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt, ist es, man weiß, es ist da, aber es ist so da wie ein Loch in der Wand. Wir sehen es durch seine Abwesenheit. Wir sehen, da ist was. Aber was es ist, sehen wir nicht. Also das heißt, da durch das Loch durchzubohren und dahinter zu schauen, ist nämlich gar nicht so leicht. Zu wissen, weswegen bin ich eigentlich auf der Welt? Was ist meine Aufgabe hier? Was kann ich tun, um die Welt einen Schritt weiterzubringen? Weil solange ich nur frage, was kann ich tun, dass mir gut geht, dann habe ich nur das Ego. Das ist noch nicht das Ich. Das soll natürlich auch sein. Aber das ist schon mal eine Grundfrage, eine Grundentscheidungsfrage, die mit dieser Kreisfrage zusammenhängt. Bin ich da, um alles zu tun, dass es mir gut geht und erschöpft sich darin meine Aufgabe und das war's? Oder habe ich vielleicht noch eine andere Aufgabe, die ich aus meinen Kräften heraus erfüllen kann? Vielleicht sogar nur ich als der individuelle Mensch. Weil jeder Mensch hat ganz bestimmte individuelle Fähigkeiten. Und das sind die Fähigkeiten, die er aus dem Inneren seines Herzens mitbringt. Nicht als etwas Äußeres. Dazu muss man dann viel lernen, um diese Fähigkeiten umzusetzen oder was daraus zu machen. Ein Maler muss die Maltechnik lernen, irgendwo muss damit umgehen, ein Rhythmist muss lernen, wie er die Grundbewegungen macht, aber was er dann damit tut, ist was ganz was Individuelles. Wie er damit vielleicht als Rhythmist therapeutisch wirken kann, das wird nicht nur gehen, indem er irgendeine Regel anwendet und halt die Bewegungen macht, sondern es hängt davon ab, was er im Inneren mitbringt. Das ist die eigentliche Kraft, die durchströmt, oder beim Maler, wenn er sein Bild malt, da kommt etwas aus dem tiefsten Inneren, aus dem Loch in der Wand sozusagen, heraus. Das ist eine Quelle, die Welt bereichert. Das hat etwas also mit diesen Kreiskräften zu tun. Also das heißt, es besteht so eine gewisse Beziehung zwischen dem Ich und den Kräften des Kreis. Also das heißt, es ist etwas, was ganz eng mit uns verbunden ist. Eine Kraft, die wir alle haben, wo wir vielleicht, indem wir wissen, dass wir ein Ich haben, einmal so einen kleinen Blick hineingetan haben, aber dann ist es sehr schwer, mehr davon zu finden, tiefer hineinzugehen. Und dazu muss ich die Fragen stellen. Die Frage, die der gute Parsifal zunächst versagt hat. Ja, es gibt noch interessante Erzählungen zum Gral. Also wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Äußeren ein bisschen, zu dieser Gralsschale. Da gibt es zum Beispiel auch die Überlieferung, dass diese Gralsschale eigentlich ein Edelstein sei, aus einem Edelstein geformt sei, der aus der Krone Luzifers gefallen sei. Luzifer, also dieser rote Teufel, wenn man so will, der Verführer, der im Paradies gewirkt hat, laut biblischer Erzählung, der uns also verführt hat zur Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und mit dem stehen wir jetzt da. Also der macht uns ja dann manchmal auch Schwierigkeiten im Leben. Also ein Edelstein aus der Krone Luzifers, ein gar nicht so schlechtes Bild. Nämlich einerseits der Edelstein, der Kristall hat etwas zu tun mit dem Ich. Man sollte es nicht glauben. Es ist sozusagen die Kräfte, die einen Kristall bauen, sind eigentlich ganz hohe Kräfte. ganz, ganz hohe Kräfte. Die, ja, die alten Griechen haben das so empfunden, deswegen haben sie den Namen auch so gewählt, oder in der Übersetzung wurde er dann so gewählt, dass sie sagen, diese Kräfte, die mit den Kristallen zusammenhängen, die kommen vom Kristallhimmel. Der Kristallhimmel ist das, was jenseits der Sterne noch ist. Moderne Interpreten haben da gesagt, die Griechen haben sich gedacht, jetzt hat die Sterne abgepickt, dass nicht darunter fallen. Das sind unsere heutigen Gelehrten, die das sagen. Die Griechen haben so nicht empfunden. Sondern sie haben empfunden, über das Sichtbare hinaus komme ich an eine Grenze und dort finde ich die Kräfte, die die Kristalle bauen. Und das sind, also das heißt, es sind Kräfte, die jenseits schon im Grunde sind der sinnlich fassbaren Welt, die jenseits dessen sind, was ich auch mit den besten Fernrohren noch sehen kann. Dante in seiner göttlichen Komödie schildert das wunderbar, da gibt es die Planetensphären, also in der Mitte steht bei ihm noch die Erde, weil wir sie ja hier von der Erde aus betrachten, dann gibt es die ganzen Planetensphären, 7 Planetensphären, und darüber gibt es dann den Tierkreishimmel, also die ganze Sterne des Tierkreises, durch die die Sonne durchwandert im Laufe des Jahres. Aber noch dahinter, hinter diesen Tierkreissternen, liegt eben der Kristallhimmel. Und dort ist der Übergang ins eigentlich Göttliche, ins eigentlich Geistige. Dahinter, hinter diesem Kristallhimmel, in der Bibel ist dasselbe im Übrigen gemeint mit dem Wort Firmamentum, wenn man es in der Übersetzung nimmt, in der lateinischen Übersetzung einmal nimmt. Firmamentum, also das ist diese Grenze, wo es ins eigentlich Geistige hineingeht. Und Dante schildert das eigentlich wunderschön, weil er sagt, ja, mit der ganzen Natur draußen, mit den Planetensphären sind geistige Kräfte verbunden, Engelhierarchien, mit der Mondsphäre die Engel, mit der Merkursphäre die Erzengel, dann kommen mit der Venus die Urengel und so geht es weiter. In der Sonne sind die Elohim drinnen, das sind die Schöpfergötter, von denen in der Bibel gesprochen wird, und so geht es Stufe für Stufe hinauf. Und dann sagt aber Dante ganz was Interessantes. Das sind aber nur die Spiegelbilder. Das sind nur die Spiegelbilder. Wirklich sind die Hierarchien jenseits des Kristallhimmels. Jenseits. Nicht mehr im sinnlich Fassbaren. Und dort geht es sozusagen in die Unendlichkeit hinaus. Und das Interessante ist, von dort stammt auch unser Ich. Wenn Sie dort sozusagen hinausfliegen würden, stellen wir uns das einmal bildlich vor, hinaus in den Kosmos bis jenseits der Sterne, dann kommen Sie genau bei dem Loch in der Wand heraus, nämlich im eigenen Ich. Dann sind Sie im Inneren. So als würde der ganze Kosmos jetzt umgestülpt werden ins Geistige und dann in dem Punkt da in der Mitte, in Ihrer Mitte, nämlich eher da die Mitte, gar nicht so da, sondern in unserem Zentrum drinnen, in unserem Herzzentrum, in unserem inneren Sonnenzentrum, finden wir plötzlich einen ganzen Kosmos, einen inneren Kosmos. Nur dadurch können wir überhaupt die Welt, zumindest bis zu einem gewissen Grad, verstehen. Weil wir eigentlich den ganzen Kosmos, den wir draußen sinnlich finden, den wir mit Augen anschauen können, den wir mit Händen greifen können teilweise, also bei den weiteren Sternen ist das ein bisschen schwierig, aber zumindest die näheren Dinge können wir greifen, die ferneren nur sehen, vielleicht mit Apparaten verstärkt, aber alles das tragen wir in unserem Inneren auch. Und nur weil wir dieses Innere dem äußerlich Gesehenen und Begriffenen entgegenhalten, verstehen wir die Welt bis zu einem gewissen Grad, weil sich das begegnet. Wenn von innen nichts kommt, erkennen wir außen auch nichts. Wenn man durch die Natur geht, irgendwo da huscht der Schatten vorbei, dann ist es nur ein Schatten. Andere erkennt, ja, da ist ein Wildschwein jetzt vorbeigelaufen. Wenn ich diese Erkenntniskraft nicht aus meinem Ich heraus Regel machen kann, bleibt es draußen eine relativ unbestimmte Sache. Also wie viel wir von der Welt sehen, wie viel wir von der Welt erleben, hängt ganz stark ab wie weit wir diese Kraft in unserem inneren Wege machen. Sehen Sie, das ist schon etwas von der Geistkraft. Etwas ganz Wichtiges. Und es ist etwas anderes, etwas, ja, in gewisser Weise tiefergehendes, als wir unsere gewöhnliche alltägliche Erkenntnis haben. Weil wie denken wir heute? Wir haben in der Schule alles Mögliche gelernt, wir haben heute Rechnen gelernt, Schreiben gelernt, Mathematik gelernt, wir haben ein bisschen was über Physik gelernt und jetzt wenden wir diese eigentlich fertigen, gelernten Ideen auf die Welt an. Das heißt, wir stülpen unser Denken darüber. Das kommt nicht von da. Das kommt nur von da oben. Da spucken wir eigentlich mehr oder minder fertige Gedanken aus, kombinieren sie logisch. Wir machen in der Wissenschaft nichts anderes, das ist nur sehr kompliziert. Da ist sehr viel Logik und sehr kompliziert, aber wir stülpen unsere Gedanken über die Dinge drüber. Die Gedanken, die hier aus dem Herzen strömen, sind wirkliche Erlebnisse, innere Erlebnisse von dem, was das Wesen dessen ist, was draußen ist. Schwieriger Gedanke. Das ist ein ganz schwieriger Gedanke. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Arten zu denken. Es gibt das Kopfdenken. Das Kopfdenken ist eigentlich ein abgestorbenes Denken. Nicht wahr? Alles, was Sie aus Büchern oder durch einen Schulunterricht lernen können, ist eigentlich zunächst einmal abgestorbenes Wissen. Irgendwer hat irgendwas entdeckt, wahrscheinlich hat der ein bisschen was von diesen Kräften gehabt, sonst hätte er es nicht entdeckt, aber dann wird es von Generation zu Generation überliefert und wir lernen es. Und wir lernen es auch anwenden in der oder jenen Situation, aber wir haben nicht selber eigenständig die Quelle erlebt, aus der es kommt. Wenn wir es aus der Quelle erleben, dann spricht in uns, durch uns, aus unserem Ich, das, was eigentlich das Wesen der Welt draußen ausmacht. Das heißt, der Baum, der Stein, der Kristall, der Löwe, der andere Mensch, dem ich begegne, spricht sich in mir aus. Und nicht ich stülpe etwas darüber, was ich mir dazu denke, sondern er spricht in mir aus. Da fängt an, eigentlich erst wirklich die geistige Erkenntnis. Solange ich das äußere Denken darüber stülpe, bin ich ganz draußen in der Welt. Das ist was ganz Äußerliches, was Abgestorbenes. Das heißt, diese geistige Erkenntniskraft werde ich nirgendwo in Büchern finden. Was ich in Büchern finden kann, und das finden Sie zum Beispiel in den Werken von Rudolf Steiner, ist ein Weg, ein Fingerzeig, wie ich zu diesen Erlebnissen hinkommen kann. Nicht mehr und nicht weniger, denn mehr kann man nicht geben, sondern ich kann nur hinzeigen, geh diesen Weg. Und dann sieh selber, dann erlebe selber. Dann habe ich das Graserlebnis. Oder es ist ein Teil davon zumindest. Die Buddhisten haben so einen schönen Spruch, man sollte den Finger, der auf den Mond zeigt, nicht mit dem Mond verwechseln. Also das heißt, das, was Sie im Kopf auswendig lernen können, nachschlagen können, nachlesen können, das ist immer nur der Finger. Sie müssen den Mond oder die Sonne in sich erleben. Ja, man kann den Mond auch erleben. Der Mond hängt dann mehr mit dem da oben zusammen. Das spürt man dann. Also wenn man sozusagen das Sonnensystem in sich erlebt, ja, dann kann man auch spüren, wie bestimmte Organe, bestimmte Teile durchaus mit dem da draußen auch etwas zu tun haben. Wir sind auch organisch sogar ein Spiegelbild der Welt draußen in gewisser Weise, von der Funktion her natürlich. Natürlich läuft da jetzt nicht drin was und heizt, das wäre wahrscheinlich übertrieben, wenn das zu stark wäre. Es ist also herabgemildert, aber es sind dieselben Kräfte, die draußen die Sonne bauen, sind die Kräfte, die da im Herzen wirken. und die, das ganze System eigentlich, naja, ein Zentrum des Systems bilden. Ich will bewusst nicht sagen, beherrschen das Ganze, sondern das Herz ist sehr stark auch ein empfangendes Organ. Weil einseitig nur das Herz ist eine Pumpe, dass das Blut durch den Kreislauf pumpt, wie man es ja lange Zeit äußerlich so gesehen hat. Das ist also, sagen wir mal zumindest vorsichtig, ein sehr einseitiges Bild. Weil der ganze Organismus am Blutkreislauf tätig ist und wie sich die Kapillaren verengen und verdichten, das spielt eine Rolle. Das Herz bildet sich in der Embryonalentwicklung eigentlich erst aus dem strömenden Blut heraus. Also es ist nicht so, dass das von Anfang an anfängt, alles zu treiben und alles zu beherrschen, sondern es ist zugleich auch ein Organ, das aus dem ganzen Körper empfängt, weil das Blut geht überall hin. Alles muss versorgt werden und alles kommt wieder irgendwo zurück. Und es geht durch dieses Zentrum durch. Und das heißt, der Weg zum Gral hat etwas damit zu tun, dieses Zentrum in sich zu finden. Und versuchen wir uns das einmal, ja, als inneres Erlebnis vor Augen zu führen, vor das innere Auge zu führen. Und Rudolf Steiner schildert die sogenannte Gralsimagination. Die ist eigentlich die Grundlage, die wirkliche Grundlage der Gralserzählungen. Das ist nämlich nicht eine äußere Geschichte, sondern ein inneres Erlebnis. Ein inneres Erlebnis, das man ja auf viele von uns sicher im Schlaf, halt allerdings unwissend, längst durchgemacht haben, öfter. Weil, was passiert im Schlaf? Unser Bewusstsein schwindet irgendwie dahin einmal, wenn wir schlafen, nicht weiß, es werden, weiß ich nicht, wie viele sind, die in der Nacht voll bewusst sind, bis ganz wach in der Nacht und trotzdem schlafen. Da gehört zumindest ein sehr hoher geistiger Entwicklungsgrad, dass das möglich ist. Aber im Normalfall ist es so, dass wir so in der Nacht, wenn wir schlafen, dass es finster ist. Da gibt es die Übergangszeit, wo es Träume gibt, da kommen irgendwelche Bilder in unser Bewusstsein, von denen wir nicht genau wissen, wo sie herkommen, von denen wir uns auch nicht so genau trennen können, in denen sich aber Verschiedenes ausdrücken kann auch. Etwa organisches Geschehen sich ausdrücken kann. Also nicht, es sieht wie einen wunderschönen Rasen, wo einen wunderschönen weißen Lattenzaun davor und eine Latte ist gebrochen. Und in der Fall macht damit Zahnweh auf. Das Zahnweh hat sich symbolisiert in dem wunderschönen Garten da mit dem einen gebrochenen Lattenzaun. Also, wenn man die beiden Sachen zusammenschaut, erkennt man schon, da ist ein Zusammenhang. Im Übrigen auch sogar ein lautlicher Zaun und Zahn. Das spielt eine Rolle. Das sind nicht Dinge, die bei uns sehr nahe beieinander liegen. Also, die Bilder sind nicht ganz zufällig, aber durchaus sehr, sehr individuell variabel. Aber es drückt sich halt in dem Fall irgendein organisches Geschehen. Also, das kann sein, beim Aufwachen erlebe ich eine riesige Schlacht. Dauert endlos, 10 Stunden oder was, kämpft man und alles Mögliche tut sie. Und ich wache auf und merke gerade noch, der Sessel ist umgefallen, der in dem Bett steht. Vielleicht ist die Katze vorbeigegangen und hat ihn umgeworfen. Das soll vorkommen, er erlebt das manchmal, wenn sie das Zimmer toben. Übrigens, das Interessante, dass offenbar durch den Knall des Sessels ausgelöst wurde und im Traum glaubt man, das sind 10 Stunden. Die Zeitverhältnisse, das Zeiterlebnis ist ein ganz anderes. Also auch auf diese Dinge müsste man rüsten sozusagen bei dem Thema, dass Zeit etwas ist, was nicht immer so erlebt werden muss, wie wir es in der Außenwelt erleben, sondern dass das auch anders sein kann. Das, wie sagt es der Wagner so schön, oder lasst sagen, zum Raum wird hier die Zeit. Da ist es ja sogar so, dass ich in der Zeit spazieren gehen kann im Grunde. Das Vergangene und das Künftige und das Jetzige ist alles irgendwo gegenwärtig. Ich kann mich bewegen in der Zeit, so wie ich mich sonst im Raum bewegen kann. In einer gewissen Weise ist das im Traum eben ansatzweise auch so, nur sind wir nicht bewusst genug, um das mit eigenem Willen handhaben zu können. Ja, also das Bewusstsein schwindet im Schlaf, wenn die Phase der Träume vorbei ist. Und was bleibt sozusagen im Bett zurück, was man beobachten kann? Ein hoffentlich belebter Körper, sonst ist es schlecht. Also es ist was Physisches da und dieses Physische lebt. Aber es ist sich nicht seiner selbst bewusst, das heißt, es ist eigentlich überhaupt nicht bewusst. Das heißt, es ist so ein bisschen wie eine Pflanze. Pflanze lebt auch, selbst die Abgeschnittenen leben noch ein bisschen, lebt noch etwas nach. Aber Bewusstsein, Empfindung ist nicht drinnen. Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein schon gar nicht. Das Ich-Bewusstsein finden wir so in der ausgeprägten Form überhaupt nur beim Menschen. Bei manchen höheren Tieren sind so Ansätze davon da, wo es so heranfliegt, ein bisschen sind Übergänge, aber eigentlich haben das nur wir. Jetzt müssen wir sich fragen, was wäre, wenn wir in der Nacht im Schlaf auch bewusst sein könnten. Das heißt, wenn wir erleben könnten, das, was da passiert, ohne aber jetzt den Blick auf die Außenwelt zu richten, sondern auf dieses innere Geschehen zu richten. Also das heißt, zu erleben, was ist denn der physische Körper, aber jetzt nicht von außen gesehen mit den Augen, sondern von innen her, ganz von innen her erlebt, von der Innenseite her angeschaut. Und was ist die Lebenstätigkeit, die Lebenskräfte? Was ist das, das was diesen Körper zu einem belebten Leib macht, dass es eben nicht nur Leichnam ist, dass es nicht nur etwas ist, was zerfällt, sondern dass eigentlich immer in Bewegung ist, dass immer wieder erfrischt wird. Wie könnte man das erleben? Naja, erleben kann man es natürlich nur, wenn man eine gewisse geistige Schulung durchmacht, die darauf hinaufläuft, die Aufmerksamkeit, die Bewusstseinskraft gegenüber dem, was man im normalen Alltag hat, zu erhöhen. Dazu gibt es Übungen, dazu gibt es Meditationen, die man meistens sehr lang machen muss, dazu gibt es begleitende Übungen, die man machen muss. Aber dann gelingt einem unter Umständen da und dort einmal solche Momente bewusst zu erhaschen, die man sonst verschläft. Und dann ist sehr interessant, dass man an der Schnittstelle, wo das Leben und das Physische, das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das Physische ist eben einfach das Tote, wäre das Tote. Also bei uns ist es das zum Glück in der Nacht nicht, sondern es bleibt das Leben drinnen. Und ist, das heißt, das Physische ist einmal durchzogen von diesen Lebenskräften, denselben Kräften, die in den Pflanzen wirken. Und dieses im Physischen wirkende Lebendige erlebt man dann in der Regel in Form tatsächlich von Pflanzenformen, die aber im Traumbild oder in der inneren Wahrnehmung fantastische Formen annehmen können. Also es sind nicht die äußeren Pflanzen, die man sieht, aber man sieht pflanzenartige Formen. Das ist sehr oft, wenn Menschen zu einem gewissen bewussten inneren Erleben kommen, wenn sie aber noch nicht sehr geschult sind, dass am ehesten, am schnellsten solche inneren Pflanzenbilder auftreten können. Selbst wenn man manchmal so vor sich hinträumt oder so, wenn man solche Ornamente von mir aus auch, wenn Sie wollen, dann ist es schon ein bisschen verfestigter. Aber es sind bestimmte Wachstumsformen. Das ist einfach ein inneres Miterleben dessen, wie Lebenskräfte ins Physische eingreifen. Und dort ja im Grunde hineinsterben in gewisse Formen. Denn jede Form, die physisch wird, ist abgestorbenes Leben in gewisser Weise. Nur im Lebensprozess erneuert sich das sofort wieder. Nichts bleibt in uns bestehen. Nichts bis in die Knochen hinein wird es immer wieder ausgetauscht. In unterschiedlichen Zyklen Rudolf Steiner hat oft erwähnt, in 7 Jahreszyklen. Es ist interessant, dass man vor relativ kurzer Zeit wieder mal in der Naturwissenschaft Untersuchungen so gemacht ist, darauf gekommen, dass es sehr unterschiedliche Zyklen gibt. Also für jedes Organ und für jede Zellenart ist das anders, aber im Durchschnitt sind es etwa 7 Jahre. Also so im Gesamtdurchschnitt. Das heißt, wir erneuern uns im Durchschnitt alle 7 Jahre jetzt rein physisch. Die Stoffe, die wir aufnehmen durchs Essen, durchs Atmen und so weiter, durchs Trinken, die tauschen wir aus. Wir bestehen eigentlich gar nicht aus etwas Physischem, sondern das Physische fließt durch uns. Und weil, müssen Sie sich vorstellen, wir haben einen Lebensleib, nenne ich es einmal, vorsichtig, also diese Summe der Lebenskräfte, die uns gestalten, und die nehmen ständig Stoffe auf und geben es ab. Und da das immer durchströmt und sich so im Durchschnitt konstant hält, wenn es nicht ist, werden wir vielleicht immer größer, so die Breite größer, sondern es bleibt konstant, aber es wird ständig ausgetauscht. Es wird ständig verändert, auch in uns verändert. Wir setzen also ungeheure Stoffmengen um. Also wenn ich allein denke, was wir zu unserer Energieversorgung umsetzen. Da gibt es also einen bestimmten Stoff, der Hauptenergieträger im Körper ist. Man nennt das ATP, ist eine Phosphorverbindung, hat was mit Energie zu tun. Wir setzen pro Tag rund 40 Kilo bis 80 Kilo im Extremfall um. Erzeugen wir und vernichten es wieder. Es geht ununterbrochen durch, geht im Kreislauf. Das heißt, es erneuert sich dauernd. Das ist eine ganze Menge, das ist also so gut und gerne das eigene Körpergewicht, das man hat. Das setzt man so etwa im Tag um. Und bei anderen Dingen ist es nicht anders. Ja, also und dieser lebendige Prozess stirbt aber sozusagen in eine einigermaßen fest erscheinende Form hinein, weil sonst wären wir irgendwelche Qualen, die da rumlaufen würden. Oder ja, laufen wahrscheinlich würden wir dann nicht, wir würden schwimmen. Also wir haben trotzdem eine relativ feste Form, obwohl wir ja auch aus sehr viel Flüssigkeit im Übrigen bestehen. Je nach Alter ist es unterschiedlich, je älter man wird, desto trockener werden wir halt, aber ein Baby hat noch sicher, weiß nicht, 80% oder so Wassergehalt, Flüssigkeit. Dann im Alter wird es ein bisschen weniger mit der Zeit. Wissen Sie, wie viel in einer Karotte Wasser drinnen ist? Eine Karotte ist doch ziemlich fest, wenn man reinbeißt. 99%. Der Rest, aber es ist so genial gebaut, dass es trotzdem ziemlich fest ist. Aber es ist eigentlich was Flüssiges. Also das Leben ist etwas Fließendes. Ja, also wenn Sie diese Pflanzenformen erleben, diese gestalteten Strömungen erleben, wenn sich dieses Erlebnis vertieft, dann kommen Sie zu etwas, was in der Bibel geschildert wird. Im 2. Kapitel. Also in der Genesis, im 2. Kapitel, nicht im 1. Im 2. Das 2. Kapitel ist der Garten Eden, der Paradiesesgarten. Der Paradiesesgarten kommt eigentlich aus dem Erlebnis dieses Bildes, dieser Lebenskräfte, die jetzt das Physische bauen. Wo dann der Adam aus der Erde genommen wird, sozusagen, und geschaffen wird. Die ganze Geschichte übrigens wird er da zum 2. Mal geschaffen, beim 1. Kapitel ist er schon einmal geschaffen worden, das ist auch interessant, das ist eine Randbemerkung. Im 2. Kapitel also das Ganze noch einmal, aber da eben wird er in den Garten Eden gesetzt und aus der Ackererde, aus der Erdenkraft, aus dem Irdischen, aus dem Physischen geschaffen. Natürlich in einer, noch nicht in der Form, wie wir heute sind. Aber das sind solche Bilder, die dahinter stecken. Aber jetzt geht der Weg weiter. Wenn wir jetzt dieses Paradies verlassen und uns die andere Seite anschauen, jetzt diese puren Lebenskräfte selbst. Jetzt haben wir die Seite betrachtet, die nach der physischen Richtung geht. Da war der Blick nach der Gestaltung des Physischen gerichtet. Jetzt schauen wir uns einmal diese Lebenskräfte selber an. in ihrer puren Form, dann erleben wir, naja, die Kräfte, die dieses Absterbende beständig überwinden, die den Tod überwinden. Diese Kräfte merken wir. Wir merken, wie sozusagen das Absterbende, das Kranke geheilt wird. Der Schritt zu diesem Erlebnis ist nicht ganz leicht. Es ist auch relativ leicht, also zu dieser, zumindest in einer anfänglichen Form, zu dieser Paradieses-Imagination zu kommen. Sicher nicht in allen Details, so wie es in der Bibel geschildert wird, aber zu den Blumen und Pflanzen kommt man relativ leicht. Viel schwerer ist es jetzt, den Blick direkt in die Lebenskräfte zu richten, da muss man ziemlichen Widerstand überwinden. Da muss man sich einmal ganz mit dem Toten nämlich zuerst einmal konfrontieren, durch das man durch muss. Man muss also durch eine Art Mauer durch oder zumindest durch eine Art Tor durch, das vielleicht mir geöffnet wird, um überhaupt hineinzukommen in den Bereich, wo ich diese Lebenskräfte finde. Das ist ein Bereich, der sozusagen geschützt ist durch eine Mauer. Diese Mauer ist nichts anderes als das pure Physische. Das ist jetzt das pure Physische, ohne alle Lebenskräfte. Das muss ich mir mal bewusst machen, um rein das Leben kennenzulernen. Sehen Sie, da haben Sie schon wieder schwarz und weiß, die Elster. Um das pure Leben zu erleben, muss ich auch das Tote in seiner reinen Form zur Kenntnis nehmen und innerlich erleben. Das geht nämlich so weit, dass man, da können wir jetzt sogar die Gralserzählungen, so wie sie überliefert sind, noch durchaus drastischer schildern, weil es tatsächlich mit einem Erlebnis ist, verbunden ist, ja, als würde man selber durch den Tod gehen. Da ist also eine Schwelle zu überwinden. Das ist sozusagen die Brücke, die in die Gralsburg führt, ins Innere der Burg. In der Inneren, drinnen ist diese Lebenskraft des Grals. Aber ich muss durch die absolut tote Steinmauer, wenn Sie so wollen, das ist das Bild dafür. Und drinnen sieht man jetzt, wie der Gralskönig, der Fischerkönig, Amphortas, woran leidet der? Wir müssen jetzt versuchen, die Parsifal-Frage ein bisschen zu stellen, woran leidet er wirklich? Woran leiden wir alle? Wir leiden in Wahrheit alle daran, dass wir sterblich sind. Das heißt, und der Tod ist eigentlich nicht ein Prozess, der sich irgendwann einmal ereignet, sondern das ganze Leben sich durchzieht. Wir haben ununterbrochen Sterbensprozesse, aber auch Belebungsprozesse. Und irgendwann verschiebt sich aber das Gleichgewicht auf Richtung der Absterbensprozesse, bis dann eine völlige Trennung stattfindet. Diese völlige Trennung zwischen dem rein physischen und dem rein lebendigen. Das heißt, irgendwann gehen wir mit dem Leben, ja vielleicht mit, aber zumindest deutlich sehen wir da, dass das rein physische zurückbleibt. Also das Leben selber vollzieht dann irgendwann den Prozess, wo diese Trennung stattfindet. Indem wir sozusagen im Erleben in diese Gralsburg eindringen, nehmen wir das im Bewusstsein in gewisser Weise voraus, dieses Erlebnis. Und da ist jetzt eben die interessante Frage, woran leidet dieser Gralskönig? Woran leiden wir alle? Was ist es, was uns sterblich macht? Was ist es, was uns mit einer solchen Materie durchzogen hat, die wir offensichtlich nur begrenzte Zeit zusammenhalten können? Was macht diese Materie so schwierig, dass das Leben sie nicht auf Dauer bemeistern kann? Beziehungsweise man könnte auf der anderen Seite fragen, was ist uns an Lebenskräften genommen worden, dass wir nicht fähig sind, das länger oder besser zu bemeistern. Naja, gehen wir zur Erzählung wieder zurück. Der Kreiskönig wurde verwundet durch eine, sagen wir mal, geheimnisvolle Lanze. Durch eine Lanze wird er verwundet, und sehr interessant ist auch, wo er verwundet wird. Er wird an seinen Geschlechtsorganen verwundet. Das heißt, dort, wo die Quelle der höchsten Lebenskräfte ist. Nicht wahr? Weil das sind die Lebenskräfte, die im Grunde ja fähig sind, einen ganzen neuen Menschen jetzt rein physisch-körperlich hervorzubringen. Das sind die stärksten Kräfte, die wir haben. Also etwas, wo sich die Menschenform reproduzieren kann in gewisser Weise. Und sonst können wir das nicht. Ein Frosch kann, wenn das ein Bein verliert, kann das zumindest noch einigermaßen regenerieren. Ein Regenwurm, wenn er zerschnitten wird, kann zumindest den einen Teil noch ganz regenerieren. Das ist gar kein Problem. Wir können das nicht. Aber wir können trotzdem einen neuen Menschen hervorbringen, können die Basis dafür geben. Und das ist in den Reproduktionskräften drinnen. Also da konzentrieren sich die stärksten Lebenskräfte. Und da konzentrieren sich sozusagen die Lebenskräfte, die wirklich einen ganzen Menschen schaffen können. Nicht nur irgendein Zipfel oder ein Ohrlappen oder ein Haarspitzel vielleicht. Wird auch immer weniger mit der Zeit die Kraft. Ja, ist so. Also diese Kraft, wirklich einen ganzen Menschen hervorzubringen, rein von der Gestalt her. Diese hohe Kraft, die wird aber offensichtlich so behindert, dass wir es nicht schaffen, unseren Körper jetzt, weiß ich nicht, endlos mit dieser Kraft zu versorgen und immer so zu erneuern. Eigentlich gäbe es ja äußerlich gesehen gar keinen Grund. Das ist irgendwo schlecht konstruiert, aber in Wahrheit müsste das doch gehen. Wenn es einmal möglich ist, einen ganzen Menschen hervorzubringen und das alles durchfließt, wieso sollte das nicht weitergehen? Warum ist da eine Grenze gesetzt? Das ist doch interessant. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge jetzt biochemische Erklärungen und so weiter, kann man auf die DNS und alles Mögliche, auf die Telomere hingehen und so weiter. Aber das ist eigentlich nur ein Symptom dafür. Warum ist das nicht anders konstruiert sozusagen? Das müsste eigentlich nicht sein. Die Kraft ist da, einen ganzen Menschen hervorzubringen, warum nicht ihn zu erhalten? Ja, der Amphortas ist verwundet gerade im Bereich seiner Fortpflanzungskräfte. Also dieser stärksten Kräfte. Aber er hat etwas anderes dafür. Er hat ein scharfes Schwert, das ihm auch immer gegeben wird. Das scharfe Schwert ist einerseits ein Symbol für das Ich und auch für das Ich-Bewusstsein. Dass wir uns unser Selbst bewusst werden können. Dazu brauchen wir dieses scharfe Schwert, und es ist auch das Schwert des Verstandes. Das ist uns nämlich gereicht worden, oder wir haben es mitgenommen, als wir aus dem Paradiese geflogen sind, sozusagen, oder geworfen wurden, weil wir vom, bildlich gesprochen jetzt nach der biblischen Erzählung, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen genascht haben. Und daraufhin sind wir aus dem Garten des Lebens, das ist nämlich der Garten Eden, verstoßen worden. Das ist natürlich eine bildhafte Erzählung, aber für einen ganz realen Prozess. Also das Todwerden sozusagen hängt sehr stark zusammen, nämlich mit den Prozessen, die letztlich ihren Gipfelpunkt im Verstand finden, das heißt mit allen Erkenntnisprozessen, mit allen Sinnesprozessen, die machen die Lebewesen tot. Schauen Sie sich in der Natur an, die Pflanzen erneuern sich beständig. Ja sicher, die einzelne Blüte und das vergeht, aber sie kommen immer wieder. Ein Baum. Im Grunde wächst es immer weiter. Ein Baum in dem Sinn stirbt nicht, er wird dann durch irgendwelche äußeren Einflüsse zerstört. Aber das Leben geht halt immer weiter. Es breitet sich auch immer weiter aus. Weil Sie müssen sehen, bei der Pflanze, das einzelne Individuum ist nicht das, sondern alle Tulpen. Die gehören alle irgendwie zusammen. Die bilden ein Ganzes. Also in der Natur fängt das Leben eigentlich so an, dass es zunächst einmal ja im Grunde die ganze Erde erfasst. Man spekuliert halt so viel, wie das Leben entstanden ist, aber eigentlich ist es global entstanden. Die ganze Erde ist es einmal, die in einem noch ganz lebendigen Zustand ist und langsam kommen eher so pflanzenartige, algenartige Dinge heraus, am Anfang natürlich noch nicht Blütenpflanzen, das ist was sehr Spätes, aber Wachstumsformen und die durchziehen die ganze Erde. Da ist noch alles sehr lebendig, da stirbt nichts, Einzelner sterben in dem Sinn heute überhaupt nicht, noch immer nicht. Die teilen sich, es geht weiter, es geht immer weiter, das Einzelne ist nichts dabei, sondern es ist in dem Ganzen drin. Wir sind ziemlich eingesperrt in dem Körper, den wir heute haben, aber dafür sind wir wir selbst und nicht wer andere. Wir sind nicht eine von tausend Tulpen, sondern wir sind wir. Also das heißt, diese Individualisierung hat etwas zu tun damit, dass aber eben auch die Lebenskräfte beschränkt werden. Sonst würden wir uns verlieren in diesem unendlichen Meer des Lebens. Das Leben ist eben dieser unendliche Strom, der durchgeht, durchzieht eigentlich durch alles. Aber in dem alleine könnten wir nicht ich-bewusst werden. Wirkliches Ich-Bewusstsein kriegen wir gerade dadurch, dass wir unseren sterblichen Körper haben. Unseren sehr harten sterblichen Körper. Ich meine, verglichen mit den anderen Tieren sind wir eigentlich die ja, am stärksten verhärtetsten Wesen. Das heißt, im Grunde sehr stark abgestorben, namentlich da oben. Namentlich da oben. Also die Nervenzellen sind die, die sich, naja, da oben, das ist sehr interessant. Man hat ja lange Zeit gedacht, Nervenzellen können sich überhaupt nicht regenerieren, aber das sind wir darüber. Es gibt also Bereiche im Gehirn, wo sich die Nervenzellen sehr wohl, sehr kräftig regenerieren, also in den Hippocampi, das sind da so in der Schläfengegend, die sind für die Gedächtnisbildung wahnsinnig wichtig. Da werden laufend neue Zellen gebildet, wenn man sehr starkes Gedächtnistraining macht, sehr stark besonders. Hat man Untersuchungen gemacht mit Londoner Taxifahrern. Die müssen also ganz London die Karte auswendig kennen. Und wenn man so eine Taxischulung durchmacht, die haben das gemessen, wie viele Zellen sind da, bevor sie angefangen haben und wie viele waren nach der Schulung und vor allem wie viele sind noch, wenn sie jetzt 3 Jahre Berufspraxis haben. Deutlich mehr als bei Durchschnittsmenschen. Deutlich mehr werden gebildet. Allerdings ist das eben, man sagt, das spezielle Bereiche, bei anderen müssen wir mehr oder weniger mit den Nervenzellen auskommen, die wir mitbekommen haben bei der Geburt, wobei wir bei der Geburt noch mehr Nervenzellen mitkriegen, als wir dann später behalten, überhaupt, weil sehr vieles abgebaut wird dann. Die Natur ist sehr verschwenderisch, damit es eine endgültige Form kriegt, muss einmal viel wieder wegkommen, das heißt, das Hirn wird so irgendwie gemeißelt. Und dann ist es aber ein sehr stabiles, im Grunde recht heikles Gebilde, das also sehr viel Energie braucht, um am Leben erhalten zu werden. Das ist also der große Patient da oben in gewisser Weise. Oder der große Pascha, könnte man sagen, der sich versorgen lässt vom Rest des Körpers. Der nimmt uns also sehr, sehr viel Lebenskraft weg. Aber dafür, wir sind bewusst, wir sind ich-bewusst, wir haben den Verstand, wir verstehen alles. Das heißt, wir können unsere abgestorbenen Gedanken über die Natur drüber legen. Das ist die Wunde, die da am Vortas trägt. Um diese Wunde geht es. Um diese Wunde geht es. Und weil, also nicht nur, dass wir dadurch sterblich sind und überhaupt diese Todesschwelle sozusagen immer wieder überschreiten müssen in gewisser Weise, auch unsere ganze Erkenntnis ist tot, solange sie nur mit dem Verstand erfolgt. Sie werden mit dem Verstand, mit dem reinen Verstand nichts anderes erkennen können, als das, was man mit Augen sehen, mit Händen greifen, mit Instrumenten messen kann. Also was eine raumzeitliche Existenz hat, und das ist eh das, was heute im Grunde das Einzige ist, an das die Menschen glauben, dass das gibt. Weil wenn ich es angreifen kann, dann ist es wirklich. Dahinter steckt dann ein Geistiges. Ich meine, daher tut sich die Wissenschaft so wahnsinnig schwer, zum Beispiel nur das Phänomen des Bewusstseins zu erklären. Wie kommt der Stoff dazu, sich seiner bewusst zu werden? Egal wie kompliziert es da oben verschaltet ist. Ich kann natürlich die ganzen Schaltkreise da oben, man spricht ja in geradezu elektronischen Metaphern davon, das kann ich alles untersuchen. Aber wieso ist das bewusst? Rätselfrage für die Wissenschaft. Komplette Rätselfrage. Ich meine, es gibt also zwei Lösungen, die einen sagen, wir werden das nie erklären können, die anderen sagen, das Bewusstsein gibt es gar nicht. Ja, nein, es ist interessant, das zuzulesen. Da gibt es solche Wälzer drüber, wo sie einem nachweisen, ihr wisst eigentlich eh überhaupt nichts über das Bewusstsein. Ihr könnt es ja gar nicht einmal in klare Begriffe fassen. Also eigentlich gibt es das gar nicht. Ihr redet eigentlich von nichts. Und dann ist man endlich das Problem los und kann wieder darüber gehen, die äußeren Dinge zusammenzusetzen und das zu untersuchen. Ja, es gibt jetzt massig Bücher darüber. Die anderen grübeln halt, ja, das Bewusstsein, wie ist das, ich will den Arm heben, ja, wie geht denn das, wie funktioniert denn das? Das Bewusstsein, das macht das Bewusstsein, wie, wo, wegen kann es nicht, sehen kann es auch nicht mit Augen, wie bewegt es den Körper, keine Ahnung. Also steht man vor einer Rätselfrage. Also die große Schwierigkeit ist, diese beiden Seiten zusammenzudenken oder zusammenzufügen und das zu erleben. Also sozusagen den Übergang zu schaffen, sagen wir mal, von der Paradiesesimagination zur Gralsimagination und umgekehrt. Dazwischen den beiden Welten, also das, was ins Physische geht und was rein in die Lebenskräfte geht, dort über diese Brücke beständig hin und her wandeln zu können. Warum man es nicht erklären kann, ist, wenn man nur die eine Seite da draußen erlebt und von der anderen eigentlich nur ein bisschen was in unserem Innern, das wir ein Bewusstsein nennen. Weil tatsächlich, so wie ich es am Anfang mit dem Ich erzählt habe, wie viel erleben wir eigentlich von dem, was da noch alles ist. Hinter dem steckt nämlich eine ganze geistige Welt, die manche eben geahnt haben offensichtlich, da spricht man von Engelhierarchien und so weiter. Man erlebt also ganz, manche konnten das erleben, geistige Wesenheiten, die man nicht sehen kann, die man nicht greifen kann. Heute tun sich manchmal die Menschen schon schwer, die geistigen Wesen zu erkennen, die vor ihnen sitzen. Und sie schauen es von außen an und kriegen nichts mit, was mit dem eigentlich los ist. Und dann kommt man mit allen möglichen psychologischen Messungen oder so, um festzustellen, vielleicht was in dem vorgehen könnte. Und warum man so irgendwie so verzerrt schaut. Ja, es ist ja wahnsinnig schwer. Nicht nur die ersten geistigen Wesen, die es zu erkennen gibt, sind die um uns herum sitzen. Mit denen wir täglich zusammenkommen. Nämlich sie als geistige Wesen wirklich zu erkennen. Nicht nur als etwas, was ich äußerlich mit Augen sehe und wo ich einmal sehe, dass das Gesicht so ist oder einmal traurig ist. Da sehe ich nur Äußerlichkeiten, sondern wo ich sozusagen in die Seele blicke oder im Inneren begegne mich mit ihm. Dort habe ich ja eigentlich erst das andere Ich. Dort begegne ich ihm. Dann muss ich bereit sein, mit meinem Ich einzutauchen in das andere Ich. Empathie zu üben. Der reine Tor, heißt so schön, aus Mitleid wissend. Und Mitleid ist im weitesten Sinn gemeint. Mitleid heißt Miterleben mit dem anderen, was ihn wirklich im Inneren bewegt. Auch ohne, dass er mir das jetzt genau buchstabieren muss, sondern dass ich das mitfühlen kann, miterleben kann im Inneren. Also das ist die Kraft, die halt dem Parsifal am Anfang noch gefehlt hat. Er hat sich nicht getraut, auch heranzugehen. Wir müssen uns also auch trauen, auf die anderen Menschen zuzugehen, sie wirklich so interessant zu finden, so wichtig zu finden, dass wir mitfühlen mit ihnen. Eine gute Übung ist es, mit wem zu machen, der gar nicht sympathisch ist. Das ist eine gute Übung. Das ist eine sehr gute Übung. Weil an dem soll es nicht liegen. Das ist deswegen genauso ein geistiges Wesen, auch wenn ich gerade persönlich nicht ausstehen kann. Da hat man es schwerer eigentlich, aber dafür ist der Gewinn, wenn man trotzdem drüber kommt und sagt, ja, ich kann ihn aber trotzdem verstehen. Es ist zwar alles konträr wie meines und ich würde das nie so machen und das passt mir gar nicht, aber ich sehe, der muss eigentlich diesen Weg gehen. Weil wir müssen alle unterschiedliche Wege gehen. Wir sind nicht Schablonenmenschen. Hoffentlich zumindest. Vieles will uns in der Welt immer zu Schablonenmenschen machen. Aber in Wahrheit geht die Entwicklung in Richtung immer stärkere Individualität hin. Und das heißt, wir müssen unbedingt lernen, den anderen kennenzulernen, wirklich in seinen inneren Beweggründen, was ihn wirklich antreibt. Das ist jetzt ein Gedankenlesen oder sowas, davon rede ich überhaupt nicht. Es geht zu spüren, was ist dem Menschen wichtig, was ist das Besondere an ihm. Das hilft auch sehr stark, nämlich dann, oder man hilft einander gegenseitig dadurch, das eigene Ich zu erkennen. Das ist ganz interessant. Je mehr ich eintauchen kann in das Ich anderer Menschen, sie einfach wirklich so ernst nehme, so, ich sage jetzt Liebe, aber Liebe in einem geistigen Sinn, Liebe heißt, sich verbinden wollen mit ihm. Das heißt, ich muss mich einlassen darauf. Wurscht, vielleicht ist der kein Ganove oder sonst irgendwas. Ich will ihn kennenlernen. Dann gehört dazu, die Liebe einzutauchen in sein Wesen. Und wenn ich wieder zu mir sozusagen zurückkomme, bin ich bereichert und ich kenne mich selbst zugleich auch besser. Das ist nämlich auch interessant, die Selbsterkenntnis. Wenn Sie angenommen auf einer Insel irgendwo ausgesetzt werden und nur mit sich allein das ganze Leben, abgesehen davon, dass sie niemals zu ihren wirklichen menschlichen Fähigkeiten wie aufrichte Kraft, Sprache und zu einem klaren Denken kommen würden. Dazu brauchen sie schon die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Aber sie würden nie kommen, zu erfahren, wer bin ich wirklich. Nicht einmal ansatzweise. Sie brauchen die anderen Menschen, weil wir eigentlich durch die Begegnung mit den anderen Menschen erst aufwachen zu diesem Bewusstsein. Und sehen Sie, das ist die Idee, oder das ist das, was sich in dem Gralsbild ausspricht, und warum dieses Bild des Grals, also eine Geschichte, die jetzt aus dem Mittelalter stammt, könnte man sagen, was geht uns die heute an, ist ja nett, ist historisch, ja, aber was geht uns das an? Es geht uns heute sehr, sehr, sehr viel an. Eben weil diese Kraft immer wichtiger wird. Diese Kraft, aus der Mitte heraus sich mit dem anderen zu verbinden und gerade dadurch sich in der eigenen Mitte zu finden. Das ist ein Austausch. Ein geistiger Austausch allerdings. Es geht natürlich nicht darum, dass man jetzt miteinander, also ein Bier trinken geht, soll auch sein, ich sage, in Ordnung, aber das alleine bringt es noch nicht. Wenn ich beim Bier trinken zu dem Austausch komme wirklich, dann kann schon was passieren. Also eintauchen in den anderen. Dann werden Kräfte in uns geweckt, über die jeder verfügt, die aber jeder die in jedem schlafen, sage ich einmal. Und die geweckt werden müssen und geweckt werden können. Und es sind Kräfte, die hinausgehen müssen, ganz offensichtlich über das, was uns die bloße Verstandesweisheit gibt. Weisheit ist vielleicht eh schon das falsche Wort, die Gescheitheit. Sagen wir Gescheitheit lieber, ist besser. Also etwas, was darüber hinausgeht. Allerdings, wir müssen trotzdem dankbar sein für die Gescheitheit, weil die ist es zunächst, die uns wach gemacht hat. Gerade durch diesen Absterbensprozess. Wir wachen auf an dem Absterbensprozess geradezu. Weil das da oben so stark passiert ist. Sie denken, bei jedem Nervenimpuls, der da durchgeht, ist der Nerv, nachdem er erregt wurde, einmal für kurze Zeit, naja, nicht ganz tot, aber außer Gefecht gesetzt, dann muss er erst regeneriert werden, bis er wieder kommt. Das ist eigentlich immer ein Zerstörungsprozess, der Durchlauf. Der hat was zu tun mit dem Bewusstsein. Gerade dem Tod verdanken wir unser Bewusstsein. Wenn wir nur im Leben drinnen wären, nur in den Lebenskräften drinnen wären, dann wird nur, wenn es Träumen kommen. Stellen Sie sich vor, Sie liegen in einer Badewanne, schön heißes, angenehmes Wasser. Träumen da vor sich. Sehr wach ist man dann nicht dabei. Es ist angenehm. Wenn es kalt wird, das Wasser, wenn ich eintöst, bin ich schon raus. Wenn es kalt wird, dann wache ich auf. Weil dann der Unterschied da ist. Ich muss mich am Toten eigentlich, am Kalten, das Tote ist eigentlich kalt, an dem kalten Toten, an dem muss ich mich stoßen in gewisser Weise. An dem, was ich nicht durchdringen kann, das tut mir weh in einer gewissen Weise. Ihr Bewusstsein hängt mit Schmerz zusammen, in gewisser Weise. Wirkliches Bewusstsein ist abgerungen dem Schmerz. Wenn Schmerz ist, ist es halt einfach ein sehr undifferenziertes Bewusstsein noch. Und es tut uns weh, weil wir dieses Bewusstsein gar nicht ertragen. Schmerz ist immer ein Zeichen. Das sprengt unsere Bewusstseinsmöglichkeiten. Wenn das irgendwo aufwacht, was nicht aufwachen sollte, dann tut es uns weh. Wir müssen eigentlich froh sein, dass wir für den größten Teil unseres Organismus relativ tief und fest schlafen. Wenn wir nicht tief und fest schlafen, fängt es an weh zu tun. Aber da oben haben wir ein Organ, das eigentlich spezialisiert ist darauf, zwar nicht, dass das Organ selber weh tut, aber ein Bewusstsein eben zu erzeugen, das heißt einen Schmerz, der aber jetzt so differenziert wird, dass er Bewusstsein für die Außenwelt, Bewusstsein für das eigene Denken und so weiter entwickelt. Das ist eigentlich ein, man könnte sagen, gedämpfter, differenzierter Schmerz. Ein Schmerz, der aufs richtige Maß gebracht ist. Also etwas, was geheilt ist bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wenn nicht dauernd trotzdem ein Teil dieser Lebenskräfte da wird, der das dauernd heilt, da oben, wird man das Bewusstsein auch nicht. Wir brauchen einerseits das Absterbende, andererseits den Heilungsprozess dazu. Und dann sind wir in der Kreuzburg drinnen, dann haben wir den verwundeten König, der immer wieder geheilt wird durch die Lebenskraft. Jeden Abend, wenn er dieses Mal aus dem Kelch des Grals bekommt, wird er wieder geheilt. Aber es hat andererseits trotzdem die Verwundung durch den Speer. Das heißt, die Wunde, die ihn aber auch bewusst macht. Und beide Kräfte in ein richtiges Gleichgewicht zu bringen, das ist Notwendigkeit. Das heißt, wenn wir ein Bewusstsein entwickeln wollen, das über das rein sinnlich Wahrnehmbare, über das rein verstandesmäßig Denkbare hinausgehen soll. Und das brauchen wir, um den anderen Menschen zum Beispiel als geistiges Wesen zu erleben. Das brauchen wir, um die Tiere in ihrem eigentlichen Wesen erkennen zu können. Das heißt, dass da auch etwas Seelisches zumindest drinnen lebt, etwas Empfindendes drinnen lebt. um das Leben der Natur zu verstehen. Gerade doch heute so immer wieder ein Thema. Wir mit unserer Technik fahren wir so über die Natur drüber, dass sehr vieles abstirbt draußen. Die Erde macht im Übrigen den ganz selben Prozess mit und ist schon in einem ziemlich abgestorbenen Zustand, wenn man es vergleicht mit früheren Zeiten. Jetzt nicht nur durch unsere Schuld, oder ja, vielleicht auch, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist es ein Problem, ein gemeinsames Problem, das die Erde hat und das wir haben. Diese Kräfte, diesem Sterbenden in der Natur, in der äußeren Natur, in unserer Natur, dem etwas Lebendiges entgegenzusetzen. Das heißt also, zu diesem tötenden Verstand ein lebendiges Denken dazu zu bringen, ein lebendiges Empfinden, ein lebendiges Fühlen dazu zu bringen. Und ein lebendiges Denken zum Beispiel besteht darin, dass wir eben nicht nur in toten, logischen, abgegrenzten, definierten Begriffen leben, sondern Begriffe gestalten lernen, lebendig gestalten lernen, eine Art gestaltendes Denken. Das hat Goethe in anfänglicher Weise sehr stark geübt, wie er sich mit der Entwicklung der Pflanzen beschäftigt hat und zum Schluss zum Bild seiner Urpflanze gekommen ist. Die Urpflanze ist ein Gebilde, das er innerlich erlebt hat. Die meisten haben nicht verstanden, was meint er eigentlich mit seiner Urpflanze. Er erlebt sie in sich als ein lebendiges, als einen, ja, wenn Sie wollen, als einen lebendigen Begriff. Er hätte sich sehr gewehrt dagegen, dass das ein Begriff oder eine Idee sein soll. Das hat ihm der Schiller einmal gesagt, und da war ein Fuchsteufelswütter Goethe drauf, weil es kann auch recht sein, dass ich Ideen habe und sogar, sie sogar mit Augen sehe. Denn er sieht seine Ideen in Wahrheit. Daher sind es nicht Ideen, wie wir es aus dem Alltagsleben kennen, sondern es sind einfach ganz intensiv erlebte Gebilde in sich, aus denen wir aber erst die Pflanzen wirklich verstehen. Warum sie diese Formen haben, wie sie sind, welche Vielfalt möglich ist. Ich kann es in mir erleben, ich kann es in mir nacherleben, ich kann es in mir nachformen. Ein Künstler braucht es, braucht diese Kräfte sehr stark. Goethe war Künstler, Sprachkünstler einerseits, aber auch Maler war er sehr lange nicht entscheiden können, ob er Maler werden will oder Dichter auf seinem künstlerischen Weg, und er hat in Wahrheit beides vereinigt, weil er malt eben mit Worten dann ganz, ganz intensiv. Aber zu so einem lebendigen Denken zu kommen, das aber trotzdem genauso exakt ist und genauso klar ist wie das tote Denken. Das Bewusstsein müssen wir mitnehmen dabei, in diese Lebendigkeit hinein. Dann kommen wir in ein bildhaftes Denken. Also zunächst einmal in das hinein, dass unser Vorstellungsvermögen so rege wird, dass ich wirklich diese Pflanze vor mir habe. Aber mit der Zeit verändert sich dieses Bild, das ist das Interessante. Weil ich es dann immer weniger von außen sehe, sondern wirklich beginne, die Kräfte zu spüren, die drinnen wirken, die das gestalten, das Ganze. Das kann man in Wahrheit gar nicht mehr mit Worten schildern, sondern man kann nur den Finger wieder hinzeigen und sagen, schau, dort ist der Mond, dort oben, dort sind diese Kräfte, dort sind die Gralskräfte. Die kann ich Ihnen nicht in Worten sagen in Wahrheit, ich kann sie Ihnen nicht in Bildern zeichnen, sondern das sind die Fingerzeige, die dorthin gehen. Aber ein so bewusstes, inneres, konzentriertes Erleben, das ich aus eigener Kraft hervorbringe, indem aber trotzdem spricht die Gesetzmäßigkeit der Pflanze zum Beispiel. Indem spricht die Gesetzmäßigkeit, das heißt das Wesen eines Tieres, das ich vor mir habe. Ein bildhaftes Erleben, in dem sich das Wesen eines anderen Menschen ausdrückt. Wo ich so hineinschlüpfe, dass ich innerlich den Menschen sozusagen nachgestalten kann. Aber nicht seiner äußeren Form nach, sondern seiner inneren Wesenheit nach. Dann habe ich ihn. Dann bin ich eigentlich für einen Moment eins geworden mit ihm. Und dann trenne ich mich natürlich wieder. Ja. Es ist ganz interessant, dass das Menschen teilweise auch schon oder noch auf ältere Orte Mittelalter erlebt haben. Gab es so im 9. Jahrhundert einen Johannes Scotius Eriogena, hat am Hof Karls des Kahlen gewirkt, so ist es. Ist also 9. Jahrhundert, das ist die Zeit, wo die Wikinger Paris erobern fast und dann nur gegen große Zahlungen wieder abziehen, und das hat sich ein paar Mal wiederholt, das ist so etwa die Zeit, wo der lebt. Und der sagt was sehr Interessantes. Er spricht nämlich, wie das damals halt üblich war, noch ganz offen von Engelwesenheiten und so, die er erleben kann, die er denken kann. Und er sagt Folgendes: Der Engel existiert, weil ich ihn denken kann. Gut, das wird der heutige Materialist auch akzeptieren. Ich habe es euch ja gesagt, die Engel hat es euch ausgedacht. Nein, ist ja klar. Aber jetzt kommt der spannende zweite Teil des Satzes. Ich existiere, weil mich der Engel denkt. Schwierig, nicht wahr? Jetzt haben wir ein Wesen, das da auf Erden im Körper steht, und ein anderes, das weiß man nicht, wo das ist, ist schwer zu fassen, aber im Denken kann er, konnte er es zumindest erleben. Und gerade dadurch, dass er sich vom Engel gedacht sieht, dadurch spürt er sich selber als das Ich, das er ist. Ist doch großartig irgendwo. Und umgekehrt aber, ich kann den Engel denken und dadurch ist er da, aber in der Realität, das ist jetzt nicht ein äußerer Verstandesbegriff, sondern dann erlebe ich ihn so real, wie der Goethe seine Urpflanze erlebt hat. Nur weil jetzt dann etwas, wo ich überhaupt keinen sinnlichen Anhaltspunkt mehr habe, sondern was nur mehr ums innere Erleben geht. Und sehen Sie, das ist es natürlich, was geistiges Erleben so schwierig macht. Weil ich kann ihn nirgends mehr anhalten. Das alles ist es nicht. Das ist nur die Außenseite davon. Ja, es ist schon Geistiges dahinter. Aber das ist eben gerade nicht das, was ich sehe dran. Sondern das ist dahinter. Ich muss durch das Loch in der Wand wieder durchschlüpfen. Auf die andere Seite. Und dazu ist die Gralsgeschichte also ein Weg. Nehmen Sie sich einfach einmal irgendwann so die Geschichte her. Es ist spannend, also beim Wolfgang von Eschenbach von mir, es ist ein ziemlicher Schmöker, aber es ist interessant, Sie werden sehr, sehr viele Bilder drinnen finden, die Ihnen viele zusätzliche Details geben. Da müssten wir jetzt wochenlang darüber sprechen, es gibt unheimlich viele Bilder also drinnen. Nämlich vor allem dann auf dem Weg, nachdem man die Gralsburg wieder verlassen hat, und nimmer zurückfindet. Und jetzt durch die ganze Welt zieht und alle möglichen Stationen erlebt, das sind alles eigentlich innere Bilder. Es geht nicht darum, dass das ein äußeres Geschehen ist. Das ist nicht das Wesentliche daran. Sondern es geht darum, dass hier in Bildern versucht wird, den Weg zu schildern, den man gehen muss, dass man solche Dinge wie zum Beispiel den Engel oder den Gral innerlich selber erleben kann. Das sind die Fingerzeige, die drinnen sind. Und es geht eigentlich nur darum, sich mit diesen Bildern zu leben. Dann kommt mit der Zeit der Punkt, dass die Bilder zu sprechen beginnen. Ich sage das jetzt einmal so, was meine ich damit? Ich sage, sie erzählen einem sozusagen, was sie wirklich bedeuten. Weil wenn ich jetzt Bilder sehe, und wenn sie es auch lesen werden beim Wolfgang von Eschenbach oder beim Goethe oder wo auch immer bei diesen Erzählungen, was meint er denn jetzt damit? Wieso ist das so? Wieso gerade dieses Bild jetzt? Jetzt schaut man dann irgendwo nach, irgendwer hat sicher was Gescheites darüber geschrieben. Also ja, man findet sicher bei Steiner auch was Gescheites darüber, was Richtiges mit Sicherheit. Es hilft ihnen aber auch nur immer nicht ganz weiter, sondern es sind immer nur die Fingerzeige. Sie müssen selber den Moment erleben, wo das Bild mir sagt, ja mein Gott, ja genau das ist es. Das erlebe ich ja auch in mir, auf ganz individuelle Weise, und ich erlebe es in zwischenmenschlichen Situationen. Dann werden die Bilder sprechend. für sie. Das heißt, es ist nicht mehr etwas, was ich verständnislos anschaue, sondern was mir erklärt, was es ist und was ich damit anfangen kann. Das ist sozusagen der zweite Schritt, und der dritte Schritt ist dann wirklich für ganze Momente eins zu werden mit dem anderen. Dann krieche ich sozusagen ganz hinein in den anderen oder eher in mich, das ist ganz egal. Und das Wichtige ist, dass das Dinge sind, die, ich rede jetzt nicht von, wir steigen jetzt in die höchste Welt oder was, weil das sind Dinge, die im praktischen Leben einfach unheimlich wichtig sind. Wenn das ein Funken davon in einer zwischenmenschlichen Begegnung da ist, und zwar nicht nur mit den engst verbundenen Leuten, sondern vielleicht, wenn ich nur zum Kaufmann gehe und ein Brot kaufe. Und das kann ein Blickkontakt sein. Und der kann sein, dass er kalt und seelenlos ist, geht mir nichts an im Grunde, oder er kann eine tiefe Verbindung sein. Und die Menschen hatten das früher in einer instinktiven Weise stärker. Heute ist es durch unser modernes Leben, wo so viel nämlich ja, im Grunde Tötendes hereingekommen ist. Verstandesmäßig Tötendes, technisch Tötendes. Technik ist tot im Grunde. Es hat schon einen Grund, warum die heute so grassiert, die Technik. Ich sage gar nichts gegen die Technik. Überhaupt nichts, sondern es ist eine Herausforderung für uns. Es ist ein Mittel, an dem wir bewusst werden können. Aber wir brauchen die andere Seite. Das ist eben die Seite des Grals. Und dann können wir das benutzen, dieses Bewusstsein, das wir am Toten erworben haben und nur dort erwerben konnten, um jetzt bewusst auch nach der anderen Seite zu werden. Nicht nur nach der Außenseite, sondern nach der Innenseite. Nach der Innenseite des Lebendigen, des Beseelten, des Durchgeistigten. Und das könnte eine neue Art werden, wie wir der Natur begegnen, wie wir der Pflanzenwelt draußen in der Natur begegnen, der Tierwelt, die immer mehr von uns in gewisser Weise abhängig wird, weil wir schränken ihre Lebensbereiche immer mehr ein oder wir erweitern sie. Die Erde ist längst so, dass sie ohne Mithilfe des Menschen sich auch schwer tun würde, weil schon so viel abgestorben ist. Also wir haben eine Aufgabe mit der Erde in Wahrheit und natürlich dann mit den Menschen. Das heißt, den Gral zu finden zwischen den Menschen eigentlich. Dort ist er eigentlich, wenn ich den anderen Menschen begegne. Ja, das sind so ein bisschen Grundgedanken zu der ganzen Geschichte. Ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr an der Zeit. Wenn Sie dann fragen, vielleicht wollen Sie jetzt eine kleine Pause machen oder so, ein bisschen ausschnaufen. Ich denke, es war jetzt ein ziemlich großer Brocken und ein schwieriger Brocken. Ich bin jetzt also relativ weit gegangen mit diesen Dingen, aber das Thema, sage ich mal, erfordert es in gewisser Weise. Aber ich habe es an den Gesichtern gesehen, es dürfte irgendwie möglich gewesen sein. Schnaufen Sie einfach aus und wenn Sie dann Fragen haben, gerne.
Also, danke. Dann sage ich mal Dankeschön und wenn jemand jetzt gehen möchte, dann kann ich Ihnen